Wir wollen jetzt ein weiteres Mal in das Wort Gottes hineinschauen. Wir werden so eine kurze Stelle haben, dass man vielleicht denken könnte, es hat sich nicht gelohnt, die Stelle aufzuschlagen. Und trotzdem, Römer 12, wir betrachten nacheinander die Geistesgaben. Römer Kapitel 12, ich lese ab Vers 4 bis Vers 8. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Das ist das, was wir letztes Mal hatten. Und jetzt, wer gibt, gebe in Einfalt. Und dann bleiben andere noch, die wir dann ein anderes Mal betrachten werden. Aber heute geht es ja um Geben. Und wer zum ersten Mal da ist, könnte vielleicht daran denken, ja, es ist, wie ich gedacht habe. Also, gehst du in die Kirche, dann spricht man sofort vom Geben. Aber dem ist nicht wirklich so. Ich bin eher einer, der dieses Thema meiden würde, eben damit man solchen ein Argument entnehmen könnte. Aber andererseits sind wir bestrebt hier, ich weiß, wir machen es nicht vollkommen, aber wir wollen Gottes Wort nach und nach systematisch fortlaufend auslegen. Und das heißt, so oft denn das Geben vorkommt, wollen wir es auch erwähnen und anwenden. Und deshalb, und es ist sowieso seliger zu geben als zu nehmen, also gebe ich euch die Gelegenheit, seliger zu werden heute. Und nicht nur ich, sondern Gott tut das. Okay. Ich möchte beginnen mit der Überlegung, und wir haben das von Mal zu Mal auch erwähnt, dass manche begabt sind in einem Bereich, aber das heißt nicht, dass sie die einzigen sind, die so etwas tun. Zum Beispiel, wir beteiligen uns alle an der Weissagung, indem wir singen, indem wir Wahrheiten weitergeben. Nicht im selben Sinne, wie es früher der Fall war, wo Gott dann unmittelbare Offenbarungen gegeben hat. Nein, also wir lehren hier, dass die Offenbarung abgeschlossen ist und dass man nicht neue Offenbarungen zu erwarten hat. Und doch nehmen wir die Wahrheiten, die in der Offenbarung sind, und wir geben sie weiter. Wir beteuern sie. Wir bekennen sie. Und genauso bei der Gabe des Gebens tragen wir alle daran, oder unser Teil, Entschuldigung, dazu bei. Also, wir tragen alle unser Teil dazu bei. Alle tragen darin die Verantwortung zu geben. Geben wird von unserem Herrn Jesus Christus befohlen. Ja, und deshalb rechnen manche damit, wenn sie uns bitten um eine Spende, werden wir dazu verpflichtet sein, jedes Mal ihnen eine Spende zu geben. Das wäre vielleicht eine Botschaft für ein anderes Mal. Aber 1. Korinther 16, ein der drei Stellen im Neuen Testament, die unter Beweis stellen, dass unser Anbetungstag am Sonntag ist, sagt, jeder unter uns lege bei sich eine Spende sozusagen. Und wie so oft möchte ich das direkt lesen. Was aber die Sammlung für die Heiligen anbelangt, so sollt auch ihr so handeln, wie ich es für die Gemeinde in Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Wochentag lege jeder unter euch etwas beiseite und sammle. Also nicht nur das Beiseitelegen, sondern die Sammlung geschieht am ersten Tag der Woche. Wenn es nur das Beiseitelegen wäre, könnte man meinen, ach, das mache ich zu Hause. Jeden ersten Tag der Woche, Sonntag, tue ich das. Aber nein, die Sammlung geschah am Sonntag. Und das setzt voraus, dass die Gemeinde sich an diesem Wochentag getroffen hat, versammelt hat. Und wie sollte man das machen? Je nachdem er gediehen oder gedeihen hat, damit nicht erst dann die Sammlungen durchgeführt werden müssen, wenn ich komme. Paulus wollte nicht, dass eine große Spendeaktion stattfindet, sobald er ankommt, oh, jetzt die große Spende. Genauso wie ich vorher erklärt habe. Man will ja möglichst nicht damit in Verbindung gebracht werden, dass man immer auf der Suche ist nach mehr Geld. Nicht nur den Eindruck erwecken. Also, dass wir dürften nicht habsüchtig sein. In seinen Predigten hat der Herr auch gesagt, dass wir geben sollen. In der Bergpredigt, zum Beispiel Matthäus 5, Vers 42, heißt es, gib dem, der dich bittet. Und das Geben wird sogar angenommen, wird vorausgesetzt. Es heißt, wenn ihr gebt, genauso wie wenn ihr betet, wenn ihr fastet und so weiter. Es gibt gewisse Dinge, wovon der Herr ausgeht, und geben ist einer davon. Geben ist etwas, was ja man erwartet. Wenn du gibst, dann gebe nicht so, sondern so, sodass deine linke Hand nicht weiß, was deine rechte tut. Ich gehe davon aus, dass es ein Rechtshänder war. Ich könnte nachschauen. Ich kann das auch machen. Moment. Wenn du Almosen gibst und so weiter, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Also war es in diesem Fall schon ein Rechtshänder. Also das ist mir besonders wichtig. Ich komme gerade aus der Jugendfreizeit. Wenn ihr mir ein bisschen Humor erlaubt, ich bin für Pfeil und Bogen zuständig. Und es ist eine gewisse Gefahr, wenn ein Linkshänder einen Rechtshänderbogen hat oder ein Rechtshänder einen Linkshänderbogen. Also wir hatten Situationen, wo der Pfeil ein bisschen krumm geflogen ist, nicht geradeaus. Dann habe ich festgestellt, bist du Rechtshänder? Nein, ich bin Linkshänder. Und dann hat man den Bogen falsch gehalten und der Pfeil war auf der falschen Seite des Bogens. Also ist es mir schon wichtig nachzuschauen. Aber okay, das war keine geistliche Wahrheit. Kehren wir jetzt zu der Schrift zurück. Wenn du gibst, könnte Jesus davon ausgehen, dass du gibst? Gehst du davon aus, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, zu geben? Ich hoffe ja, aber ich zeige euch. Nicht nur wird es befohlen, sondern Gott geht davon aus in der Person seines Sohnes. Und geben wurde uns auch von diesem Herrn vorgelebt. Der Sohn des Menschen, Markus 10, 45, ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und... Was heißt Dienst? Um sein Leben zu geben. Nicht jeder hat Gold und Silber. Und das sehen wir auch anhand von, ja, werden wir gleich sehen. Ich will in meinen Notizen nicht zu schnell hervorpreschen. Aber geben wird unmissverständlich definiert. Matthäus 10, Vers 8 sagt, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. In der Schlachterübersetzung heißt es, gebt es. Und das stimmt auch, denn der Herr Jesus Christus sandte seine Jünger hinaus und sagte, heilt Kranke, treibt Dämonen aus, erweckt die Toten zum Leben und so weiter. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Und das heißt, ihr dürft ja nicht mit der Erwartung oder in der Haltung dienen, dass wenn ihr heilt, ihr dafür Geld bekommt. Schickt mir eine Spende und du bekommst die Heilung. Schickt mir Geld. Ich schicke dir ein Handtuch und du wirst geheilt oder was auch immer. Das ist nicht das Beispiel der Apostel und der aufrichtigen Christen, die diese Gabe ausgeübt haben. Geben ist umsonst geben. Also eigentlich würde man davon ausgehen. Geben heißt geben. Ein Geschenk ist ein Geschenk. Aber falls das nicht klar war, ist es jetzt auf jeden Fall klar. Alle tragen dazu bei, zu dieser Verantwortung. Und ich möchte, dass wir kurz innehalten und uns überlegen. So schnell ich durch die Gliederung hindurchgehen möchte, möchte ich aber nicht, dass wir es tun, ohne dass wir Revue passieren lassen. Ich frage nicht, ob du reich bist, betucht, sondern gibst du. Gibst du, was du hast? Gibst du, was du von Gott gespendet, gegeben, bekommen hast? Ich hoffe ja, und meine Erfahrung mit euch ist, dass ihr großzügig seid, und doch ist das die Lehre heute und bleiben wir kurz dabei. Ja, wir werden sogar anhand von Lebensbeispielen das noch deutlicher sagen. Aber manche haben wenig und geben trotzdem. Und ich denke, wenn wir das zur Diskussion eröffnen würden, würdet ihr auch auf Ideen kommen. Und das ist das, was ich fast zu früh gesagt habe. Aber die Gemeinde in Mazedonien war arm und spendete für die armen Geschwister in Jerusalem. Das lesen wir in 2. Korinther 8, Vers 2. Ich bezeuge, ich gebe ihnen Zeugnis hier. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Zutage gefördert. Also es gab Bodenschätze und diese wurden durch Freude und ja Armut trotzdem an Tage geschaffen, befördert. Und Vers 5 sagt, und sie gaben nicht so, wie wir es erwartet hatten oder wie wir es erhofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Wisst ihr, wenn ihr Menschen nicht gebt, könnte das sein, weil du nicht dich selbst dem Herrn gegeben hast. Das heißt, sie gaben sich selbst dem Herrn zuerst und dann uns durch den Willen Gottes. Also bitte erlaubt mir und erlaubt vielmehr der Heilige Geist zu dir zu sprechen. Wenn du sagst, hey, lass die Finger davon, ich darf verwalten über das Geld. Moment einmal. Wessen Geld? Das ist doch Gottes Geld. Du bist nur ein Verwalter. Hast du dich selbst dem Herrn gegeben? Hast du gesagt, Herr, das ist nicht mein Geld, das ist dein Geld? Sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn. Anders als es selbst der Apostel erhofft hätte. Und dann ihnen, den Aposteln und den Gemeinden durch den Willen Gottes. Die Gemeinde zu Mazedonien ist ein Beispiel. Natürlich denkt ihr an die arme Witwe, die ihre letzten beiden Groschen gegeben hat. Als er aufblickte, der Herr sah, wie sie ihre Gaben in den Opferkasten legten. Er sah aber auch eine alte oder eine arme Witwe, die legte dort zwei Schärflein ein. Und er sprach, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle. Echt? Haben die anderen gar nichts gegeben? Doch, doch, es hieß, dass sie es taten. Die Erklärung ist in Vers 4, Lukas 21, Vers 4, denn diese alle haben von ihrem Überfluss zu dem Herrn Opfergaben für Gott beigetragen. Nicht wie es in Sprüche 1 steht, etwa um Vers 8, schätze ich, dass wir Gott die Erstlinge unseres Ertrags geben sollten. Nein, sie gaben das, was übrig blieb. Und je nachdem, wie selbstsüchtig sie waren, war vielleicht nicht sehr viel übrig. Oder wie betucht sie waren, gab es doch viel, aber im Verhältnis zu dem, was sie hatten, nicht viel. Die arme Witwe gab dem Herrn. Der Herr, ja, reich, der er reich war, um unseretwillen wurde arm. Und dann heißt es in Vers 9, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Also er wurde arm und er gab auch seine Armut, nicht aus dem Reichtum. Er legte das alles beiseite, er entäußerte sich, er wurde zu nichts oder er machte sich zu nichts, zu einem Diener. Aber er diente uns, tja, aus seiner Armut. Aber er ist so reich und das, was er uns gegeben hat, sind unsere Reichtümer. Und die Apostel sagten, Silber und Gold habe ich nicht, aber das, was ich habe, gebe ich dir im Namen des Herrn Jesus Christus. Steh auf und geh umher. Also seht ihr, die Apostel waren auch nicht betucht, wie ihr Herr am Ende nichts hatte, Jesaja 53. Hatten sie auch nichts, was der Rede wert war an Edelmetall. Aber was sie hatte, war viel kostbarer als Gold. Manche haben wenig und geben trotzdem. Und wenn du in deinem Leben gerade nicht viel hast, bist du aber nicht befreit, bitte überlege vor dem Herrn, was du davon geben kannst und sollst. Wenn es weh tut, ist es, ja, bedeutet das uns viel. Also Hudson Taylor, ja, ich habe seine Autobiografie, oder ja, seine Biografie, es ist nicht eine Autobiografie, die frühen Jahre und die Jahre des späteren Dienstes. Und er war in einer Situation und er war unter Armen und sie hatten ein großes Bedürfnis und sie brauchten Geld. Aber in der Tasche hatte er nur großes Geld. Das kleine Geld, das er hatte, hätte nicht ausgereicht. Das große Geld war mehr, aber war ausreichend. Oh, er wollte so sehr das große Geld beibehalten. Er wusste, die Miete ist fällig oder was auch immer. Vielleicht mit schwerem Herzen hat er dann in die Tasche gegriffen und hat ihnen das große Geld gegeben. Denn rausgehen, ohne ihnen geholfen zu haben, wollte er nicht. Aber dann war er natürlich auf die Gnade des Herrn angewiesen. Und der Herr hat dann auch ihm mehr als genug gegeben. Das war eine sehr, sehr wichtige Lektion für diesen, der später ein Mann des Glaubens, ein Missionar in fernen China sein sollte. Nun, indem wir das aber sagen, dass alle dazu beitragen oder darin eine Verantwortung tragen und dass manche wenig haben und trotzdem geben sollten, wollen wir aber einsehen, dass, wie es hier steht, es eine Gnadengabe gibt des Gebens. Manche sind begabte Geber. Vielleicht bist du es. Und diese haben dazu eine größere Gelegenheit. Nun, manche sehen es nicht so. Sie sagen, du kannst die Gabe des Gebens haben, auch wenn du wenig hast. Aber ich denke, dass ihr mir vielleicht recht geben werdet, wenn ich euch ein paar Beispiele gebe von Menschen, die große Spender waren. Ein Henry Parsons, eigentlich zwei Namen, Henry Parsons Crowell, wer in USA Haferflocken gegessen hat, wird Quaker Oats kennen. Früher waren sie so in einer runden Dose und hatten das Bild von einem alten Quaker. Die Quakers waren in einer so religiösen Sekte, die gibt es noch, aber die sind nicht so häufig. Also, und hier ist dieser Quaker in der Kleidung des 18. Jahrhunderts. Und ich weiß nicht, was der Quaker eigentlich mit den Hafer zu tun hat, aber mit seinen roten Becken schaute er die Leute freundlich an und sie haben dann seine Hafer gekauft. Und dieser Henry Parsons Crowell, der diesen Quaker auf seiner Packung hatte, der war gut betucht. Okay, er war reich. Und in der großen Depression, es gab, als meine Mutter in ihrer Kindheit war, war es das Ende der Depression. So eine finanzielle Flaute. Und also es war, sie waren wirklich arm. Und ja gut, vielleicht ist das der Grund. Das ist ja sagenhaft, aber ich, damit ihr wach bleibt, erzähle ich auch ein bisschen von meiner Mutter. Wisst ihr was? Als sie vielleicht 12 Jahre alt war, hat sie begonnen einzutragen alles Geld, was sie bekommen hat und alle Ausgaben, die sie, also alles, was sie ausgegeben hat. Das hat sie so gemacht, dass sie jetzt mit ihren 88 Jahren nur etwa $2 nicht verantworten kann in den ganzen 88 Jahren. Sie sagte mir, Brad, wenn ich sterbe, wirst du auf der Bühne Kisten finden mit den ganzen Büchern, wo ich Buch geführt habe über unsere Finanzen. Ich weiß noch, wie ich also in Jefferson, Wisconsin gehört habe, wo meine Mutter gesagt hat, Ken, was ist mit den 12 Cent gewesen? Also, und sie saß da und überlegte sich, und was war das für eine Befreiung, als sie dann sagen konnte, ach so, ja, ja, doch. Und sie hat es dann eingetragen. Ich bin glücklich zu sagen, meine Mutter habe ich nicht gestohlen. Es gab vieles, was ich getan habe, aber das wäre eine große Sünde gewesen, die arme Frau. Naja, also, aber, und das ist eine Frau, die, obwohl sie oft nicht viel hatte, viel gegeben hat. Ja, natürlich erwartet man, dass Eltern für ihre Kinder sorgen werden, aber die $450, die meine Eltern ausgegeben haben, damit ich das Handwerk lernen konnte, Klavierbauer, nicht Klavierbauer, aber Stimmer und Reparateur, das haben meine Eltern gemacht. Wie dankbar bin ich, dass meine Eltern immer das Geld fanden für Musikunterricht. Okay, und vielleicht bist du nicht wohlhabend. Das heißt aber nicht, dass du dich nicht beteiligen könntest an den Bedürfnissen und an guten Projekten, die dem Herrn Ehre bringen. Und dennoch, ein Henry Parsons hat während dieser Depressionszeit, ihr dachtet, ich würde nie zurück zu der Depression zurückkehren, aber hat er fast eigenhändig das Institut, Moody Bible Institute, durch diese schweren Jahre hindurchgetragen. Und dass diese Schule, ich will nicht sagen, dass es unbedingt die beste Schule ist, weit und breit, aber diese Schule hat sehr, sehr viel Segen in die Welt hinausgetragen. Und dieser Henry Parsons Crowell wird bestimmt bei Gott, also wenn er es mit reinen Motiven gemacht hat, eine große Belohnung bekommen für die Seelen der Menschen in der Welt, die durch diese Schule geholfen wurden, oder denen geholfen wurde. Dann gab es William Borden. Also ich sage euch, Essen ist etwas, was die Menschen immer gebrauchen werden und Trinken auch. William Borden war Erbe einem Milchkonzerns. Borden, okay, wie sein Name sagt. Borden war die Marke. Und die hatte nicht ein Quaker, sondern sie hatten eine freundliche Kuh, umgeben von einem Löwenzahn oder irgendetwas, Sonnenblume oder was weiß ich. Und überall, wenn man Milch kauft, Borden Milch, kann vielleicht ein bisschen teurer als die andere Milch, ich weiß nicht, ob sie besser schmeckt, aber du wirst gegrüßt von einem Borden Kuh, also von dem Bild einer Kuh. Und in 1913, mit 25 Jahren, ist er nach Ägypten als Missionar hinausgegangen und verstarb. Aber nicht bevor er seine Reichtümer verschenkt hatte. Er gab während seines Studiums etwa um 1910 70.000 Dollar. Also damals war ein Dollar sehr viel wert. Ohne dass es die Menschen wussten, dass er es war, bis er gestorben war. Und dann kam das zum Vorschein. Ein Dollar war, wie gesagt, damals mehr als 30 Mal so viel wert als ein Dollar heute. Und das war, als ich die Botschaft vorbereitet habe. Mittlerweile könnten das vielleicht 35 Mal sein. Aber das heißt, dass er etwa 2 Millionen Euro verschenkt hat während seines Studiums. Sein Anteil an dem Erbe seiner Familie, die er vor seinem Tod aufgab, damit er in der Mission durch den Glauben lebt, hat er in 4 verteilt. Erstens, Dienst in Chicago, also da, wo dieses Institut ist, Dienste sonst in Amerika, dann die China-Inland-Mission, ich habe Taylor schon erwähnt. Das heißt, von den 250.000 Dollar hat er 100.000 dafür gegeben und vorgesehen für alte Missionare, die mittellos in die USA und in andere Länder zurückgekehrt waren von dem Missionsfeld. Und viertens, Dienste in anderen Ländern. Diese Begabung, wie ich das nennen möchte, würde mit einschließen, man weiß, wem man und wann man wie viel geben soll. Dr. John Bridge sagte 1587, also es ist lange her, ein Narr und sein Geld werden bald getrennt. A fool and his money are soon parted. Das ist der ursprüngliche Zitat. Die Zitat, ich habe immer noch mit meinen Deutsch Probleme, wie ihr wisst. Aber dieser Dr. John Bridge, der hat das zuerst gesagt. Und das habe ich von meiner Mutter so oft gehört, dass ich dachte in meiner Kindheit, dass es sich in der Bibel befinden würde. Ich war ein bisschen überrascht, als ich danach gesucht habe und fand es nicht in der Bibel vor. Tja, sie wollte mich nicht hinters Licht führen oder auf den Arm nehmen, aber es war so. Und dann John Matt, Leiter der Student Volunteer Movement, freiwilligen Bewegung der Studenten, hat, nachdem Bill Borden gestorben war, Folgendes über seine große Weisheit erzählt. Er war ein so sorgfältiger Verwalter seines Geldes. Ein Freund, also dieser John Matt, schrieb der Mutter von William Borden nach seinem Tod, ich möchte ein paar Dinge erwähnen, die Bills Spendenverhalten charakterisierten. Es zeugt von Weisheit und seltenem Urteilsvermögen. Ich habe selten eine Person getroffen, die einen derartigen Scharfsinn bewiesen hat, wenn es darum ging, den Wert einer Sache einzuschätzen, eine Gelegenheit zu ergreifen und die Ergebnisse vorherzusehen. Seine Gewissenhaftigkeit im Umgang mit seinem Geld war immer offensichtlich. Sein Hauptanliegen schien es zu sein, das Geld nicht nur sinnvoll, sondern bestmöglich zu verwenden. Seine Gründlichkeit bei der Untersuchung von Objekten war nichts weniger als bemerkenswert. Ich habe viele kluge Spender gekannt, aber nur einen oder zwei, die so gründlich nach dem Wert einer Sache und der besten Art zu helfen gesucht haben. Bill hatte sich offensichtlich für einige klare Leitprinzipien entschieden, die ihm helfen sollten, seine Pflicht zu bestimmen, wenn sich ihm die Gelegenheit bot, seine Gaben für die Pläne des Königreichs einzusetzen. Und mir tut der Übersetzer leid. Immer wenn man vorliest, ist das schwieriger. Sorry, Andy. Aber diese Prinzipien führten ihn dazu, sein Geld für die Förderung der wichtigsten geistigen oder geistlichen Prozesse zu verwenden. Das entspricht bei dem Wert 1998. Okay, Moment einmal. Jetzt bin ich ein bisschen vorgesprungen. Ich möchte euch ein weiteres Beispiel nennen und ich decke diese anderen Punkte auf. Diese haben dazu eine große Gelegenheit, weil sie vielleicht mehr Geld haben, Borden und so weiter. Oder diese Menschen haben dazu eine größere Weisheit, wie ich gerade gesagt habe. Sie geben nicht einfach wahllos, sondern gezielt unter Gebet. Und dann, diese geben dafür einen größeren Anteil. Und damit möchte ich dann zu unserem Freund aus der Nähe, Georg Müller, kommen. Wer war schon in Koppenstedt? Okay, 1, 2, 3 Leute. In der Bachstraße, Bachgasse, weiß ich nicht, Nummer 8, vor dem Haus ist ein Denkmal, ein Stein mit Messingtafel, etwa so groß. Und wenn ich meine Freunde, die zum BAMF müssen nach Halberstadt, wenn wir da hinfahren, eigentlich wenn wir zurückfahren, halten wir in Koppenstedt an und ich zeige ihnen diese Tafel und wir machen ein Bild. Und ich habe von mehreren ein Bild an diesem Denkmal. Denn Georg Müller kam zur Welt in der Bachstraße 8. Aber seinen Ruhm hat er nicht hier, sein Ruf vielleicht ja früher, denn er war ein Schurke, also er war kriminell. Aber dann hat der Herr ihn gekriegt, hat sein Leben umgekrempelt und er wollte Missionar an die Juden werden. Aber der Herr hat ihm nicht eine geöffnete Tür dazu gegeben. Die Missionsgesellschaft hat ihn nicht angenommen, denke ich, war die Erklärung. Aber er wollte Gott einen Namen machen. Nun, Gott hat natürlich einen Namen, aber er wollte Gott alle Ehre machen durch sein Verhalten. Und er sagte, was kann ich tun, damit Gott viel Ehre bekommt? Und er dachte an August Hermann Franke in Halle, an der Saale. Und dieser August Hermann Franke, und man kann ja seine, heißt es Stiftung? Stiftung, nicht Stift, okay. Stiftung kann immer noch betreten und da gibt es ein Museum, würde ich euch sehr wärmsten empfehlen. Da ist ein Museum vielleicht 2 bis 3 Mal so groß wie dieser Raum und es ist nicht modernisiert worden. Ich meine schon, denn man kann die Erklärungen schon digital hören. Aber alles andere sieht aus, als würde man in einer Time-Maschine zurückgegangen sein. All die Präservate und alles, was man da sieht, ist wie aus dem 18. Jahrhundert oder so. Es ist wirklich sagenhaft und hier nur eine Stunde von uns entfernt. Vielleicht können wir das als Gemeindeausflug mal machen, das wäre was. Und wenn wir Zeit übrig haben, könnten wir das Händelhaus auch besichtigen. Mal schauen. Aber okay. Zurück zu Georg Müller. Gott hat ihn errettet, er ging nach Bristol, England, und er sagte, er hätte dieses Werk nicht deshalb gemacht, weil er die Waisenkinder so sehr liebte, obwohl er ein Herz für Waisenkinder hatte, sondern vielmehr, damit die Menschen wissen, was Gott alles kann, durch einen Menschen, der ihm ergeben ist. Und boah, das war eine Menge, will ich schon sagen. Georg Müller hatte am Ende seines Lebens fast nichts. Der aus Koppenstedt nach Bristol in England gegangen war, hatte Hudson Taylor, da kommt er wieder vor, oft Spenden geschenkt. Müller half 117 Schulen in 10 Ländern, wie gesagt, wollte er, dass sein Leben eine Gegenstandslektion ist für das, was möglich ist, wenn man Gott vertraut. Das ist eine übernatürliche Fähigkeit. Und ich wollte dann auch nennen, ja, er hat 5 Waisenhäuser gehabt mit 10.000 Waisenkindern insgesamt. Er bat nicht vorher darum, sondern berichtete lediglich im Nachhinein davon, was Gott an Spenden gebraucht hat, anstatt was er brauchte. Er ließ drucken und verteilen fast 2 Millionen Bibeln, 3 Millionen Traktate und verschenkte 260.000 Pfund. Jetzt muss ich zurückgehen. Ich glaube, ich habe das richtig kalkuliert. Das entspricht, also 43, 236, 258 Pfund entspricht heutzutage mehr als 50 Millionen Euro. 50 Millionen Euro. Und er hatte fast nichts am Ende, sondern hat das, was Gott ihm anvertraut hat, weiter und weiter und weiter sinnvoll weitergegeben. Na, das würde ich schon eine Gabe des Gebens nennen. Aber die Gabe müsste in Sorgfalt ausgeübt werden. Und was heißt Sorgfalt? Nun, ich werde das jetzt aufdecken. Ich decke alle 3 Punkte auf. Genau. Und rede kurz darüber, denn ich möchte nicht zu sehr überziehen. Dieses Wort Haplos bedeutet Einfalt. Aber ich habe alle Stellen im Neuen Testament nachgeschlagen und ich sehe 3 Kategorien und sie sind folgende. Zum Beispiel hat der Herr Jesus Christus gesagt, dass ein Mensch ein ein Auge haben sollte, das einfältig ist. Okay? Einfalt bedeutet mit lauteren Motiven. Er sagte, wenn dein Auge lauter ist. Dieses Wort lauter. Lautere Motiven, ein lauteres Auge. Ein Auge, das lauter ist, schaut nicht eine Sache Schmutz an und andererseits Reinheit, sondern dein Auge müsste einfältig sein. Und da seht ihr eine Menge von Stellen. Ich werde sie nicht alle aufschlagen, eigentlich gar keine. Und dann heißt es, heißt dieses Wort freiwillig. Ja, zum Beispiel Jakobus 1, Vers 5, es heißt, wenn es euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen gerne gibt. Der allen gerne gibt. Und dieses Wort gern ist dasselbe Wort. Gott gibt gern. Und wenn du gibst, gib gern, nicht ungern. Und dann großzügig. Und in diesen 2 Stellen, 2. Korinther 8, 2 und 9, Vers 11, heißt es ihre Freigebigkeit. Ihre Freigebigkeit. Jetzt, okay, wenn ich das falsch ausgesprochen habe, aber habt ihr es verstanden? Das heißt, man gibt viel. Man gibt reichlich. Nicht ein bisschen. Nicht geizig. Freigebig. Okay. Ob du die Gabe hast oder nicht, wenn du gibst, und das sollen wir alle, wollen wir es mit einfältigen Motiven. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich war Klavierbauer oder Klavierstimmer in Anderson, South Carolina, und ich sollte in die Methodistengemeinde gehen. Es war vor Krischer und meiner Hochzeit. Es war perfekt getimt. Ich hatte, ich weiß nicht, wie viele Klaviere in einem Gebäude, vielleicht 20 Klaviere gestimmt. Und ich brauchte das Geld. Aber sie hatten auch einen Flügel. Und da wollten die, ich nenne sie Geschwister, davon ausgegangen, sie waren wirklich gläubig. Sie wollten einen Flügel der Gemeinde spendieren. Aber da war eine reiche Familie und ich habe ihnen auch das Klavier gestimmt. Und da waren 4 teure Luxusautos in der Einfahrt. Und diese wollten die ganze Ehre für den Flügel bekommen und sagten, wenn wir den Flügel nicht ganz spenden dürfen, dann spenden wir gar nichts. Das heißt, alles Geld für den Flügel müsste von dieser Familie kommen. Na, das würde ich nicht einfältig nennen. Und ich weiß nicht, also hier haben wir keine Kirchenfenster, die gefärbtes Glas haben, aber in der dritten bis fünften Klasse waren wir in einer Gemeinde und das war ein deutsches Dorf und unsere Gemeinde hatte diese großen Fenster und unten stand dann die Spender, Zimmermann und Bauer, das waren alle Deutsche und ich weiß nicht, also einerseits ist man schon dankbar, aber willst du dich verewigen durch ein Kirchenfenster? Also, lautere Motiven, freiwillig, nicht erpresst und dann großzügig. Und das, würde ich sagen, ist in einer Nussschale die Gabe des Gebens. Und wie ist dein, okay, vielleicht erfreut sich dein Herz und du sagst, was bin ich froh, dass es die Gabe des Gebens gibt, dass andere die haben. Oder vielleicht sagst du, ich bin so froh, dass ich diese Gabe habe. Ich habe diesen Wunsch in meinem Herzen und wenn der Herr mir das Geld anvertrauen würde, würde ich gerne ein guter Verwalter sein, seiner Ressourcen. So oder so, möge der Herr seine Gemeinde segnen, indem er ihr auch diese Gabe zuteilkommen lässt. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für dein Wort und für das, was es über das Geben uns sagt. Und wir bitten, dass wir gute Verwalter sind und dass das Reich Gottes gebaut wird und irgendwie herrlicher wird. Ich hoffe, das ist nicht falsch ausgedrückt, aber auf jeden Fall, dass deine Braut schöner und bekömmlicher oder irgendwie herrlicher wird dadurch, dass diese Geschwister und ich auch, dass wir unsere Quellen deinem Werk zur Verfügung stellen, weise, großzügig und vor allem dann auch allein zu deiner Ehre. Und dass es uns egal ist, wenn die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Solange du weißt und der du im Geheimen siehst, du wirst uns offen belohnen. Und danke, kein Becher kalten Wassers wird unvergolten bleiben, denn Gott ist gut. Amen.